Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Katharina, du wolltest von deinem Ausflug erzählen, den du heute gemacht hast. Wo warst du denn?
Ja, das ist richtig. Ich habe heute einen Ausflug nach Osnabrück gemacht.
Das ist die Geburtsstadt von Christian Wulff, glaube ich.
Das wusste ich nicht und deswegen war ich auch nicht da, sondern ich war da, weil heute am 2. Oktober ein Abschlussbericht vorgestellt wurde von einem Forschungsprojekt. Und dieses Forschungsprojekt hat die sexualisierte Gewalt im Bistum Osnabrück aufgearbeitet, also im katholischen Bereich in Niedersachsen und Hamburg und Mecklenburg übrigens auch noch. Also das war früher mal sehr groß, das Bistum Osnabrück. Mittlerweile ist es im Wesentlichen Niedersachsen.
Okay. Und da wurde ein Forschungsprojekt oder die Ergebnisse von diesem Forschungsprojekt vorgestellt und da warst du mit dabei.
Ich war mit dabei, weil ich mit zwei anderen Betroffenen zusammen Mitglied in der sogenannten Steuerungsgruppe war. Das war eine Gruppe aus Forschenden der Universität Osnabrück und drei Betroffenen. Und wir haben das sozusagen begleitet über die letzten Jahre, 2,5 Jahre.
Aber du bist doch Betroffene der Evangelischen Landeskirche Hannovers. Bist du jetzt katholisch geworden oder wie bist du da reingekommen?
Nein, ich bin jetzt nicht katholisch geworden, sondern die Idee ist natürlich in der Betroffenenbeteiligung etwas sogenannte Crossover-Betroffene. Also wir schaffen gerade diesen Begriff, dass also auch Leute, die in anderen Kontexten betroffen sind, gut bei der Betroffenenpartizipation mit dabei sein können, weil sie nochmal andere Perspektiven haben.
Also sozusagen auf der einen Seite betroffen und dadurch Erfahrung und Wissen, aber auch so ein bisschen von außen, weil eben nicht in der Institution betroffen, sondern in einer anderen. Okay, verstehe.
Ich finde das auch total interessant. Ich habe nämlich auch sehr viel gelernt, weil man vergleicht ja immer ein bisschen, also mit dem, wie kenne ich das und wie ist das jetzt im katholischen Bereich. Und man sieht halt, dass es ganz, ganz viele Überschneidungen gibt. Und man sieht natürlich auch Unterschiede. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nur den katholischen Blick hat sozusagen, dann merkt man vielleicht viel weniger auch, was das spezifisch katholische ist oder was jetzt das spezifisch evangelische ist. Wenn man das sozusagen kontrastiert, merkt man ja, aha, das gibt's wirklich in der katholischen Kirche nur und das scheint es wirklich eher in der evangelischen Kirche nur zu geben.
Was waren denn da jetzt über die Zeit deine Aufgaben genau? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir haben uns regelmäßig getroffen in dieser Steuerungsgruppe und wir haben dann eigentlich, gab es immer erstmal so einen Austausch, was ist denn gerade so los? Zum Beispiel, was ist, wie sieht's aus im katholischen Bereich? Da haben dann die beiden anderen Betroffenen mehr erzählt, weil die da sehr engagiert sind. Was sind da gerade die Aktionen? Was sind gerade so ein bisschen die Fragen, die sich stellen? Und ich habe auch mal erzählt, wie ist das zum Beispiel gerade im Bereich der Forumstudie, also oder woanders im evangelischen Bereich. Und das war immer erstmal so ein Austausch. Das war auch so ein bisschen eine Verknüpfung, einfach ein bisschen den Kopf rausstecken und mal zu gucken, was ist sonst noch so los. Und dann haben wir aber auch tatsächlich, also das erste war vor 2 Jahren, dass ein Zwischenbericht vorgestellt wurde. Da haben wir schon ein bisschen mit reingeguckt und zum Beispiel Beratung zur Sprache gemacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, XY wurde in einer Kirchengemeinde missbraucht, dann klingt das ja so, als ob da niemand Schuld hat, weil der wurde halt missbraucht. Und wir haben so ein bisschen gesagt, wie könnt ihr eigentlich euren Sprachstil so machen, dass klarer benannt wird, was passiert ist. Also so und so übte gegen XY sexualisierte Gewalt aus.
Okay.
Das als Beispiel jetzt. Da haben wir zum Beispiel so sprachliche Inputs gegeben.
Also ihr wart dabei, ihr wart ganz nah dran, ihr hattet vorab Ergebnisse oder Teilergebnisse und ihr solltet dazu die Forschungsgruppe beraten. Also du hast nicht selber Forschung gemacht, die Statistiken ausgewertet, sondern ihr habt die beraten mit der Expertise, die ihr habt, wie die Sachen besser machen können.
Ja, oder auch etwas, was geklappt hat und eine ganz gute Idee war, auch mitzunehmen. Zum Beispiel hat es ja im Vorfeld der Forumstudie eine Präsentation für Betroffene gegeben. Bei der Forumstudie gab es an dem Abend, ich glaube, dann war das des 23. oder 24. Januar, gab es ein Treffen für Betroffene in Hannover, wo schon mal für die Betroffenen, die an der Studie mitgewirkt hatten, Teilergebnisse vorgestellt wurden. Und dann gab es am nächsten Tag die Pressekonferenz. Und das ist zum Beispiel was das Osnabrücker Projekt auch gemacht hat. Da hat es auch am Abend vor der Studie aus praktischen Gründen eine Online-Konferenz gegeben, wo auch Betroffene schon mal informiert werden konnten, was ist eigentlich los gewesen. Das war auch ziemlich wichtig, weil in der Studie auch so ein bisschen besondere Formate gewählt wurden. Also das ist auch eine Entwicklung, die in vielen Gesprächen stattgefunden hat, wo wir auch dran beteiligt waren. Die haben sich nämlich entschieden, also es gibt eine quantitative Analyse, wie viele Beschuldigte gibt es, wie viele Betroffene gibt es, wie alt waren die Betroffenen, welches Geschlecht hatten die, und auch die Täter, wie alt waren die, welche Weihejahrgänge waren die und sowas, ne? Die haben jetzt auf Pfarrer und Diakone geguckt im Bistum Osnabrück. Die hatten das so eingegrenzt.
Okay, das wäre nämlich.
Genau, also das war so dieses Quantitative. Und dann hat es halt Interviews mit Betroffenen gegeben. Und da wurden jetzt besondere Formen gefunden, um das darzustellen.
Das wäre jetzt im Prinzip auch so in die Richtung meine nächste Frage gewesen, oder ist sie eigentlich immer noch. Die große katholische Studie war die MHG-Studie. Und die Forum-Studie war ja sozusagen das Gleiche auf evangelisch, nur ein bisschen anders. Was für eine Studie, mit welchem Ziel war denn das da jetzt in Osnabrück für das Bistum? Denn die MHG-Studie, die gab es ja schon ganz lange.
Also die MHG-Studie ist ja 2018 veröffentlicht worden. Und ich glaube, dass die auch einen qualitativen Teil hatte. Aber es wurden ja vor allen Dingen dieser quantitative Teil, es ist ja immer so die, ganz viel wird sich auf die Zahlen fokussiert in der öffentlichen Debatte. Also da kam dann damals raus, dass es 3.661 Betroffene, glaube ich, gab im katholischen Bereich.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Jetzt haben aber viele Regionen, auch Bistümer oder Diözesen, gesagt, das reicht uns nicht. Wir müssen noch mal mehr Forschung hinterher schieben. Und wenn ich das recht verstanden habe, hat da vor mehreren Jahren die Uni Osnabrück gesagt, dieses Forschungsteam, was ist hier eigentlich los im Bistum Osnabrück? Wir schlagen dem Bistum mal eine Forschung vor. Und das Bistum hat dann gesagt, ja, das finanzieren wir. Und das Forschungsteam hat gesagt, ja, aber nur, wenn wir völlig unabhängig sind. Also wir machen das nur, wenn wir in unseren Veröffentlichungen, in unserem Vorgehen und so weiter vollkommen unabhängig sind.
War das nicht sogar so bei der MHG-Studie, dass dort, du sagtest gerade, diese 3000 und Betroffenen genannt wurden, aber dass gar nicht klar war, wo die überall vorgekommen sind, also dass gar nicht klar war, in welchem Bistum wie viele?
Das weiß ich nicht so genau, kann ich nicht zu sagen. Naja, es ist eigentlich, finde ich, auch nochmal wirklich eine ganz andere Studie, weil also diese Studie in Osnabrück, das waren Rechtswissenschaften, also Jura und HistorikerInnen. Und also was die wirklich ganz toll gemacht haben, also das finde ich wirklich ein Geschenk für Betroffene, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich fand das sehr hilfreich. Im Zwischenbericht haben die aus der Rechtswissenschaft definiert, welche Rechtspflichten hat denn eigentlich so ein Bistum gegenüber Betroffenen? Muss sich ein Bistum verhalten, wenn aktuelle Fälle bekannt werden? Und wenn sich Betroffene später noch melden. Und die hatten damals so ein Ampelsystem entwickelt, wie die Rechtspflichten eingehalten wurden. Und das war im Wesentlichen rot, bis auch vielleicht in der neueren Zeit. Zwischenbericht ist 2022 veröffentlicht worden. Scheint wohl danach besser geworden zu sein im Bistum Osnabrück.
Ach was?
Ja, im Bistum Osnabrück wohl. Das Bistum Osnabrück war früher auch das Bistum Hamburg. Das ist dann geteilt worden 1995 und in Hamburg sieht das wohl so aus, als ob es nicht so die rasanten Verbesserungen gibt. Es ist ja auch passiert in Osnabrück, dass Bischof Bode, der auch seit 1995 im Amt war, zurückgetreten ist nach dem Zwischenbericht. veröffentlicht wurde. Also das hat schon ziemlich viel, diese Rechtspflichten, die es da gibt von Seiten des Bistums. Das war ein ganz neuer Blick, der sehr interessant ist, wo man sagt, ja, was können denn Personen erwarten, welche Verpflichtungen hat so ein Bistum gegenüber Menschen, die da sexualisierte Gewalt melden oder vermuten? Und auch wenn die sich nach 10, 20, 30, 40 Jahren melden.
Jetzt ist das ja so, und das ist ja auch häufig so ein Kritikpunkt, wo viele sagen, naja, in der evangelischen Kirche läuft es mit der Aufarbeitung nicht so gut, weil die halt total, ja, ist ein totaler Föderalismus-Salat. Es gibt zwar die EKD, aber die hat irgendwie nichts zu melden, aber alle warten darauf, dass die EKD was macht. Bei den Katholiken gibt es ja der Papst, und wenn der sagt, wir laufen jetzt alle in die Richtung, dann müssen das auch alle machen. Was bei manchen Teilen natürlich, bei manchen Dingen natürlich ein Vorteil sein kann, natürlich auch ein Nachteil sein kann. Aber angenommen, es gibt einen Weg Richtung Aufarbeitung, dann müssten den im Prinzip alle Bistümer gehen. Ist das jetzt bei der Studie so, dass das praktisch ein Auftrag ist? Jedes Bistum muss nun so eine Studie machen, oder hat das Bistum Osnabrück gedacht oder gesagt von sich aus, nee, wir würden hier gerne mal was machen?
Ich glaube nicht, dass es so einen klaren Auftrag gibt, aber sehr viele Bistümer haben diese Verantwortung einfach übernommen. Und das sind also die Studien, die in Auftrag gegeben wurden. Also ich weiß, dass Paderborn das gemacht hat, Essen hat das gemacht, Aachen hat das gemacht, München hat das gemacht. Also ganz viele Bistümer haben solche Studien und auch größere Studien in Auftrag gegeben. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil, also das ist ja auch meine Perspektive jetzt als evangelische Betroffene der Hannoverschen Landeskirche. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Was kann Forschung? Was können Studien? Das ist natürlich immer nur eingeschränkt. Und das ist, also Forschende können erstmal was erforschen. Die sind nicht verantwortlich, was umzusetzen. Das ist nicht ihr Auftrag.
Nö.
Aber sie können halt Dinge herausfinden. Und man kann natürlich so kleine Studien beauftragen, irgendwie so, arbeite da mal die Kirchengemeinde auf, da kriegst du ein bisschen was, ne? Oder man kann halt so ein umfangreiches Projekt machen, und was dann auch interdisziplinär mit einem großen Team getragen wird. Und da kommt natürlich mehr bei raus.
Weißt du, was das gekostet hat?
Nein,
oder
weiß
was
ich
das
nicht.
Kosten wird?
Weiß ich nicht.
Sonst hätte ich das mal verglichen mit Forumstudie, dass man so mal sagen könnte, so welcher Umfang das etwa gehabt hätte. Aber vielleicht wird das ja immer noch bekannt, kann ja auch sein.
Aber was wirklich, das war halt dieser erste Teil, war das mit dem Ampelsystem, mit den Rechtspflichten. Danach ist Bischof Bode zurückgetreten, und das basierte alles auf den Akten des Bistums. Im zweiten Teil ging es ganz stark um die Perspektive von Betroffenen. Und es wurden Interviews geführt mit vielen Betroffenen, zwischen 20 und 40, konnte es mir nicht genau merken, und noch anderen, die irgendwie involviert waren. Also es gab zum Beispiel auch ein Interview mit Angehörigen einer Betroffenen, die sehr gerne ein Interview gegeben hätte, aber leider dann verstorben ist. Und dann hat aber den Angehörigen vorher noch erzählt, was sie gerne sagen wollte. Und dann hat es auch ein Interview mit der gegeben. Und da wurden jetzt Muster rausgearbeitet. Also wir sagen ja auch immer manchmal, wenn wir uns über unsere Fälle unterhalten, ne? Dann sagen wir, wie, das war bei dir so, das war bei mir genauso.
Ja, ständig.
So, ja, immer wieder lassen sich Muster erkennen. Und was dieses Forschungsteam jetzt gemacht hat, das ist ja mal sehr schwierig. Du sagst ja, warum werden die Orte nicht benannt? Die Orte werden ja auch manchmal nicht benannt, weil es Orte gibt, in dem Moment, wo du sagst, da hat es sexualisierte Gewalt gegeben, wissen alle, wer die Betroffenen sind. Mhm. Und die Betroffenen wollen das nicht, zu Recht.
Mhm.
Also das ist manchmal sehr schwierig, oder man bewegt sich auf so ein bisschen Glatteis juristisch, weil das sozusagen nicht rechtskräftig belegt ist oder sowas.
Nicht verurteilt. Man kann es ja zumindest in solchen Fällen so weit eingrenzen, dass man es nicht mehr genau identifizieren kann, aber sagen kann, gut, das war jetzt nicht irgendwo im Bistum, sondern, keine Ahnung, nordwestlich, keine Ahnung, irgendwie so, ne? Also gibt's ja auch Möglichkeiten.
Also das ist einfach immer ein Dilemma, wenn man so eine Forschung macht. Und man muss da, je nachdem, wo man hin will mit dem Forschungsprojekt, wird man unterschiedliche Entscheidungen treffen. Hier ging es auch darum, einfach mal rauszuarbeiten, was wird denn immer gesagt? Welche Geschichten werden eigentlich immer erzählt? Das heißt, es gibt so einen Fokus auf Narrative. Und Narrative sind hier deutende Erzählungen. Also der Diakon, der war doch so engagiert, der hat doch so tolle Jugendarbeit gemacht. Und man muss doch auch Nähe aufbauen in der Jugendarbeit. Das ist doch so ein engagierter Mensch. Ist das nicht schön? Und natürlich, und dann wird das immer so schnell missverstanden mit dieser Nähe. Das ist ein Narrativ. da hat jemand eine tolle pädagogische Nähe aufgebaut und das wurde missverstanden. Die Liebesbeziehung ist ein Narrativ, dass da ist ein 15-jähriges Mädchen, ach, die hat sich ja so wahnsinnig in den Priester verliebt. Und dieser Priester, der, was weiß ich, 30, 35, 40, 50, was weiß ich, wie alt ist, ja, der hat sich ja auch verliebt oder die hat ihn verführt oder irgendwie sowas.
Ja, das lag an den Klamotten bestimmt, ja.
Also, genau, oder hier Täter-Opfer-Umkehr, so Victim-Blaming, ne? Es lag
ja
an den Klamotten.
Das ist ja genau so. Das, ja.
Also das sind alles so Narrative, die identifiziert haben und das finde ich total spannend, weil viele der Narrative natürlich in ganz vielen Kontexten, also die Liebesbeziehung weiß ich nun selbst am besten, dass ich bin ja ein Opfer dieser Liebesbeziehung. Mir wurde das als Liebesbeziehung verkauft und ich war irgendwie zu jung und zu unerfahren und zu emotional abhängig und so weiter, als dass ich das einschätzen konnte. Die Gemeinde hat's geglaubt oder so. Liebesbeziehungen gibt es auch angeblich zwischen SchülerInnen und Lehrkräften. Also die Liebesbeziehung ist ja so ein Narrativ, was in diesem Kontext ganz häufig verwendet wird. Und das haben die einfach so verschiedene Sachen identifiziert aufgrund des Datenmaterials, was sie hatten. So haben sie das ausgewertet. Und das finde ich einen sehr besonderen Ansatz.
Wer hat denn, du sagtest, es waren irgendwie 40 Betroffene oder sowas, die da irgendwie interviewt wurden. Wer hat die ausgesucht?
Die wurden nicht ausgesucht, sondern es hat Aufrufe gegeben.
Ach, das heißt, da konnte sich jeder melden, jeder hatte die Chance sozusagen, der sprechen wollte, hatte die Chance zu sprechen.
Wenn das Betroffene aus dem Bistum Osnabrück waren,
natürlich.
Soweit
das finde ich ja cool.
Ja, soweit ich das weiß.
Das finde ich total cool, dass alle die Möglichkeit hatten, ihren Teil wirklich einmal vernünftig zu erzählen mit dem Wissen, das ist jetzt nicht einmal ausgeplaudert und dann verloren, sondern das geht hier in die Hände von Forschern, das wird dokumentiert und damit wird Forschung betrieben. Das finde ich richtig gut.
Ja, und also was ja auch interessant ist, ist, dass vorher halt 82 Beschuldigte bekannt waren, also es können auch 80, aber ich glaube 82 Beschuldigte, Priester und Diakone. Und über die Interviews und die weitere Recherche weiß man jetzt von 122. Das heißt, es hat sich um 50% nochmal erhöht. Wenn ich das, also es kann jetzt sein, dass ich die Zahlen nicht ganz genau erinnere, aber ist so.
Aber es hat sich auf jeden Fall ordentlich erhöht.
Es hat sich ordentlich erhöht. Man weiß auch von viel mehr Betroffenen jetzt.
Auch das.
Ja.
Das heißt, es ist wichtig, den Betroffenen zuzuhören. Scheint so.
Es scheint ganz wichtig zu sein, den Betroffenen zuzuhören. Ja. Und also es wurde eben. Also was ich eben auch wirklich gut finde, ist einfach auch zu sagen, welche Muster gibt es denn? Weil das ist ja das, es wiederholt sich einfach so vieles. Also wir sind alle keine Einzelfälle, sondern es gibt so viele Parallelen. Und was eben auch rausgekommen ist, dann hat es vielleicht ein Narrativ gegeben. Also was weiß ich zum Beispiel, ach, der Täter war krank, Pathologisierung, der war pädophil, der konnte nicht anders. Und oder der war suchtkrank oder der war vom Krieg traumatisiert. Ja, so Pathologisierung des Täters. Und das ging dann, und darum musste man den ja entschuldigen, darum musste man ja dem Täter helfen, weil der war ja der, den man, ne, der Mitbruder brauchte die Hilfe sozusagen. Das, und das verbindet sich dann aber wieder mit anderen Narrativen sozusagen. Also das könnte jetzt sein, ja, der hat aber tolle Jugendarbeit gemacht. Oder mit dem nächsten Narrativ, ja, und der hat sich aber verliebt und konnte nicht anders und so. Also sobald man an einer Stelle sozusagen einem die Rechtfertigungen ausgehen, greift man in die nächste Wundertüte und holt die nächste Rechtfertigung raus. Und also wirklich widerliche Sachen, ja, wenn man es sich so anhört, eigentlich von außen, finde ich zum Teil.
Ja, das ist wirklich widerlich. Jetzt würde mich interessieren, wie ist die Arbeit während der Studie bei den Betroffenen angekommen? Also die da zum Beispiel Interviews gegeben haben, hast du irgendwie eine Ahnung, gab es da Rückmeldungen, wie fanden die das?
Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, es hat ja jetzt sozusagen die Videokonferenz gegeben, auch für die Betroffenen. Ich war da nicht bis zum Schluss dabei. Mir wurde gesagt, das ist wohl ganz gut angekommen, aber das ist, also wurde mir jetzt so gesagt, und es soll jetzt auch noch andere Veranstaltungen für die Betroffenen geben. So.
Weil was ich sehr interessant finde, insgesamt, wie viele Betroffene gibt es insgesamt, weißt du das? Oder so ganz grob?
Also, irgendwie? Ja, das ist ja schwer zu sagen. Also das Hellfeld.
Ja, sag mal irgendeine Zahl.
Das Hellfeld, was sich jetzt durch die Studie erschlossen hat, sind ungefähr 400 im Bistum Osnabrück.
Okay, aber das
Dunkelfeld
heißt ja, dass
bis zu 10-mal so viel.
Ja, aber wenn wir jetzt von dem Hellfeld ausgehen, also Fälle, die es gegeben hat und nicht irgendeine Hochrechnung, dann haben sich 10% mindestens für ein Interview gemeldet, freiwillig, und daran teilgenommen. Das ist ja schon mal ein Anteil, damit kann man ja schon mal was anfangen.
Ich hoffe, es kann auch sein, dass es paar 20 waren. Auf jeden Fall haben sich viele gemeldet und es war ihnen sehr, sehr wichtig, diese Geschichte zu erzählen.
Häufig heißt es ja, ja, aber dann werden die alle retraumatisiert. Nee, das kann der Betroffene oder die Betroffene selber entscheiden, ob die Lust haben, ihre Geschichte irgendwo zu erzählen. Und für manche ist das extrem wichtig, weil die haben das vielleicht mal irgendwem erzählt und es wurde nicht geglaubt. Oder sie haben es mal erzählt und es wurde bagatellisiert. Oder sie haben es mal erzählt und es wurde sich drüber lustig gemacht. Und das einmal in Hände von seriösen Forschern zu geben, finde ich gut.
Naja, und das war ja auch so, also ich glaube, dass auch einige Betroffene auch Kontakt mit dem Forschungsteam aufgenommen haben und sich dann auch entschieden haben, das nicht zu machen. Also es geht ja auch darum, informiert zu werden, wie ist das Vorgehen. Und also es war tatsächlich auch so, dass sehr viel Gedanken da reingesteckt wurden, wie machen wir den Aufruf für Betroffene? Also wie machen wir das so? Wie sagen wir, also weil es ist einfach wichtig, das ist einfach völlig klar, ohne die Betroffenen, die Interviews gegeben haben, wäre die Studie nicht möglich gewesen,
nicht
im Ansatz mit der Qualität. Dann hätte man nur das gehabt, was in den Akten des Bistums stand. Und das ist ja völlig klar, dass da in den Akten des Bistums auch, ich sag das jetzt mal ganz platt, jede Menge Müll drin steht. Ja?
Ja. Oder nicht mehr drin steht, was früher mal drin stand, plötzlich fehlt. Genau. Total wichtig. Wie hat man das denn gemacht mit dem Aufruf?
Also, es hat verschiedene Aktionen gegeben und es hat zum Beispiel auch, es wurde auch der Anlass genommen, eine Fotoausstellung. Es gibt so eine Fotoausstellung aus dem katholischen Bereich, wo Betroffene Kinderbilder und Erwachsenenbilder haben, also wie sie aussahen, so ungefähr zur Zeit der sexualisierten Gewalt und dann als Erwachsene und die das dann noch kommentieren. Und das wurde in Osnabrück öffentlich ausgestellt. Also da es war auch die Idee, das möglichst pressewirksam zu machen. Und dann hat es auch in dem Kontext einfach die Aufrufe gegeben, um da auch möglichst viel Presse und Aufmerksamkeit zu haben. Und es war dann auch noch die Idee, also zum Beispiel gleich möglichst viele verschiedene Informationswege und auch zu sagen, wie läuft das Interview ab? Also sie können sich aussuchen, wo das Interview stattfindet. Ja, also war auch gesagt, sie können eine Begleitperson mitbringen. Sie können ein Tier mitbringen. Ja, also weil natürlich viele Leute gerne ihren Chinchilla mitbringen. Nein, also viele haben natürlich auch Hunde zum Beispiel. Für viele stabilisiert das, wenn sie einen Hund mitbringen oder sowas.
Auf jeden Fall, natürlich, klar.
Und also dass auch gleich klar war, die Kosten werden übernommen, die Reisekosten.
Muss ja sein, das ist wichtig. Aber das müssen die Leute wissen. Manche werden davon abgeschreckt, klar.
Genau, es war einfach, also wir haben da auch wirklich im Team auch überlegt, im Grunde genommen, was kann Leute auch abschrecken. Und natürlich immer dieses, nur weil ihr euch informiert, heißt es nicht, dass ihr mitmachen müsst. Also ihr könnt dann euch das auch noch anders überlegen irgendwie. Und ich glaube, dass die Forschenden auch wirklich, also ich glaube, was auch wirklich wichtig war, das kann man auch nicht so nach Rezept machen. Die waren einfach wirklich interessiert an den Berichten der Betroffenen. Das war mein Eindruck. Also so wie ich die mitbekommen habe, wir haben ja als Betroffene in der Steuerungsgruppe keine Ahnung, wer da Interviews gegeben hat. Ja, das ist total wichtig.
Das ist ja nicht euer Ihr seid ja nicht die Forscher, klar.
Genau, wir wissen gar nichts. Und also übrigens auch die Forschenden, auch die Akten, die sie sich geholt haben, sind auch vorher anonymisiert worden. Aber natürlich die Betroffenen, die sich gemeldet haben, die haben dann
die haben sie dann schon gesehen.
Die haben sie gesehen, so.
Ja, ja.
Aber also das ist halt wirklich total wichtig, dass damit sensibel umgegangen wird. Und das war zum Beispiel ja auch was, ne? Also damit wird sensibel umgegangen. Das wird total anonymisiert und so. Das muss man halt vorher wissen. Und
auf jeden Fall.
Also uns war halt als Betroffenen in der Steuerungsgruppe total wichtig, dass nicht immer dieses die armen Betroffenen, die werden sofort retraumatisiert, sondern ich glaube, Also wir haben auch so ein paar Zitate von uns gemacht und ich weiß, dass ich ein Zitat gegeben habe, weil ich ja selber für die Forumstudie Interviews gegeben habe, wo ich gesagt habe, ja, ich fand es total anstrengend. Ich fand es mega anstrengend. Ich habe persönlich tatsächlich über 9 Stunden Interviews gegeben. So.
Oh,
ja. Ja. Aber es hat sich für mich gelohnt. So, ich bin froh im Nachhinein, dass ich das gemacht habe, weil so oft immer nur dieser Begriff auf der, also der Fokus auf der Retraumatisierung liegt. Und natürlich muss jede Person voll aufpassen, möchte ich das wirklich? Ich wollte es aber. Ich habe mir das zugemutet und dann ging es mir am Tag danach schlecht und vielleicht auch 2 Tage danach war ich echt müde. Aber das habe ich immer wieder gemacht. Wir haben nicht 9 Stunden am Stück gemacht.
Ich wollte gerade sagen, da kommt ja immer nichts mehr Vernünftiges dabei raus dann.
Weil ich wusste, dass es wichtig ist, zu berichten und meine Perspektive da abzugeben. Und ich glaube, das wissen viele Betroffene und das wollen sie gerne.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich war ja bei so einem Hearing von der UBSKM 2017. Da gab es dann auch 2018 eine Fallanalyse und ich habe das auch so empfunden, dass das wirklich hilfreich war, so für mich selbst so ernst genommen zu werden von Leuten, die wirklich wissen wollen, was waren da jetzt genau, und dann so einen kleinen Bericht dazu zu haben, gibt es immer noch auf Seite 81, glaube ich, kann man nachlesen. Ja, finde ich sehr interessant. Gab es auch Fälle, wo das Bistum Leute angeschrieben hat, wo vielleicht Adressen bekannt waren?
Also das Bistum hat ja nicht die Forschung gemacht und das Bistum hat keine Adressen von Leuten rausgegeben.
Man hätte ja trotzdem sagen können, man schickt ihn zu, hier ist eine Internetseite, können Sie mal drauf gucken, wenn Sie Lust haben. Also nicht, dass das Bistum jetzt, sag ich mal, die Adresse an die Forscher weitergeht, das wäre natürlich nicht okay, sondern einfach informiert hier, da läuft was. Weißt du nicht, okay.
Das habe ich vergessen tatsächlich, weil das jetzt einfach auch schon länger her ist, wie da sozusagen die Akquise von Betroffenen war.
Ja,
also das ist, also ich finde das wirklich sehr gut. Ich persönlich finde das gut mit den Narrativen, dass das rausgekommen ist, weil man eben sieht, also wie sexualisierte Gewalt auch gerechtfertigt wird und warum Leute, also was die sich erzählen, auch um nicht zu handeln. Eine Sache, die mir total aufgefallen ist, und das ist was sehr Katholisches. Das ist die Beichte. Das ist ja was, was es im evangelischen Bereich so nicht gibt. Und das ist so ein Narrativ, dass das ja also im Rahmen der Beichte die Übergriffe passiert sind. Und da finde ich, also da ist mir...
Im Beichtstuhl oder wie muss man das
also
vorstellen?
Das ist erstens so gewesen, dass es damals im Bistum Osnabrück, es gibt sowas wie einen Beichtspiegel. Das ist so ein Fragekatalog. Da gab es getrennte Kataloge für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene. Und auch erwachsenen Menschen wurde in dieser Situation im Beichtstuhl, die wurden dann irgendwie gefragt, ob sie auch, also im Grunde genommen, wie sie ihre sexuellen Beziehungen führen. Ja, also solche Fragen gab es da in diesem Beichtspiegel. Der Beichtspiegel wurde nicht immer zwangsläufig benutzt. Nicht alle Priester haben den benutzt. Aber... Es gab halt diesen Beichtspiegel für Jugendliche, die sollten eher selber formulieren, was sie gemacht haben oder nicht gemacht werden. Und Kindern wurden Fragen gestellt, wie hast du unkeusche Gedanken gehabt? Bezüglich wem? Bezüglich Mädchen, bezüglich Jungen, bezüglich mir selbst.
Wie alt waren diese Kinder? Oder
ab der Erstkommunion, ne? Also die erste Beichte ist, glaube ich, vor der Erstkommunion. Das heißt,
da ist man, glaube ich, wie alt ist man denn da? 6?
Also
10?
Das variiert wohl 8. Nach Kirchengemeinde. Ich glaube in den jüngsten Fällen 6 bis 7, sonst manchmal 8, 9, 10, aber in den jüngsten Fällen.
Das heißt, unter 10-Jährige auf jeden Fall sollen formulieren, ob sie sogenannte unkeusche Gedanken.
Ja, oder Handlungen haben. Oder Berührungen. Und da denke ich, da muss man doch mal sagen, das ist sexualisierte Gewalt an sich. Also da musst du als Pfarrer, wie gesagt, das haben wohl gar nicht alle Pfarrer benutzt, nicht alle Kirchengemeinden und so, aber wenn ich mich hinstelle und ein 6-jähriges, 7-jähriges, 8-jähriges Kind frage, hast du unkeusche Gedanken gehabt? ist ja wohl unmöglich, dann, das ist sexueller Missbrauch mit Worten, ja. Das ist keine Hands-on-Tat, das ist eine Hands-off-Tat, das geht überhaupt nicht. Also das heißt, das war strukturell eingebaut und das hat sich natürlich hervorragend geeignet, dass die da sexualisierte Gewalt angebahnt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt so ein Kind fragt, hier, hast du unkeusche Gedanken oder so, dann wird ein Kind ja logischerweise erstmal nachfragen, was sind unkeusche Gedanken? Das heißt, man muss dem Kind dann erklären, was unkeusche Gedanken sind oder wie.
Naja,
das ist doch total daneben. Was soll das denn?
Ja, das ist, und da kommen wir auch auf ein anderes Narrativ, sozusagen, wenn dann das sowas wie, ich glaube, die haben ja auch so einen Kommunionsunterricht, ne? Also ja, da würde man das ja auch erklären. Das heißt, dann würde man auch schon mal das Framing des Unterrichts nutzen oder auch das als Sexualaufklärung eventuell framen. Also das sind dann eben auch noch Narrative, die benannt werden. Unterrichtssituationen und Sexualaufklärung. Was ich das Allerkrasseste finde, also es ist alles krass und
nur mal kurz, ja. Sexualaufklärung finde ich super, auch gerne bei kleinen Kindern. Das wäre insbesondere, dich fasst keiner irgendwo an. Das wäre eine vernünftige Aufklärung. So, und wenn das irgendwie passiert, dann gehst du irgendwie zu dem du Vertrauen hast und erzählst das mal bitte. Das wäre vernünftige Sexualaufklärung in dem Alter und nicht irgendein unkeuscher Blödsinn.
Ja, aber oder auch, ne, wenn Erwachsene dir Fragen stellen, wo du dich unwohl mitfühlst.
Ja.
Bitte, mit wem kannst du denn eigentlich reden? Kannst du mit deiner Mutter drüber reden? Kannst du mit deinem Papa drüber reden? Hast du eine Lehrkraft? Wen gibt's, mit dem du
Oma,
reden kannst?
Opa, was weiß
bitte,
ich, ja. Ja
bitte
ja.
Geh da irgendwie und sag das, das ist in Ordnung. Und wenn es nur ein bisschen komisch sich anfühlt, sag was.
Ja,
genau.
Ja.
Also das wirklich, das mit das Perfideste finde ich, dass es den Fall gibt von einer Person, die wohl bei der Beichte erzählt hat, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hat. Das kann natürlich ein Kind nicht so sagen. Ne? Die sagt natürlich, was weiß ich, keine Ahnung. Die sagt, mein Onkel hat mich komisch angefasst oder irgendwas. Keine Ahnung, was sie dann gesagt hat. Und dann hat der
Wo man erstmal sagen muss, eigentlich positiv, dass sich ein Kind einer vermeintlichen Vertrauensperson anvertraut und berichtet, mir ist was Schlimmes passiert. Jetzt würde ich erwarten. Ich befürchte aber, dass genau das nicht passiert ist.
Also das wissen wir nicht, was da gesagt wurde. Aber es kann auch sein, dass sie gesagt hat, ich habe unkeusche Handlungen getan und sich selber schuldig gefühlt hat. Das kann natürlich auch sein.
Okay.
Ja, weil das ja auch oft ist, dass die Kinder sich schuldig fühlen und die können ja nicht erkennen, dass das sexualisierte Gewalt ist, sondern sie denken, ich habe was falsch gemacht. So.
Ja.
Also wir wissen nicht, was da passiert ist, weil es ist anonymisiert. Das ist so, dass man das nicht so genau erkennen kann. Aber der Täter hat dann genau das benutzt, um weiteren Missbrauch anzubahnen und ist ihr gegenüber sexualisiert gewalttätig geworden.
Also anstatt, dass derjenige gesagt hat, oh, da habe ich den Verdacht, da könnte es sexualisierte Gewalt geben, dieses Kind könnte Opfer einer schweren Straftat sein, dem muss nachgegangen werden, Jugendamt, Polizei, was weiß ich, gut überlegen, nach einem Schutzkonzept irgendwie in Absprache, Vier-Augen-Prinzip über den Fall besprechen, was weiß ich, ganz viele Möglichkeiten, hat der einfach gesagt, hey, super,
ja,
da kann ich anknüpfen.
Genau.
Unfassbar.
Ja, und dann ist es auch noch so, also die Beichte wurde halt den Kindern und Jugendlichen gegenüber genutzt, um so eine Gewalt anzubahnen. Und bei den Tätern aber, ja, die Mitbrüder, die da schuldig geworden sind, die durften dann mal beichten, ne? Die haben das dann jemandem gebeichtet, was sie gemacht haben.
Die haben jemandem gebeichtet,
klar,
dass sie sexuell,
dass sie unkeusch waren, dass sie sich nicht ans Gelübde gehalten haben, was auch immer. Ja, weiß ich ja nicht, was sie da genau hören wollten. Naja, und was passiert denn dann? Dann sagt er, bete mal 3 Rosenkränze und gut ist, ne? Also.
Wie das heißt, also es wäre ja, sag ich mal, was anderes, wenn jetzt ein katholischer Pfarrer sagt hier, in der Beichte hier, ich hatte im katholischen Sprech unkeusche Gedanken und habe mir am Wochenende ein Callgirl aufs Zimmer bestellt und dafür bezahlt. Das wäre ja sowas, könnte man sagen, gut, kannst du gerne beichten, wenn du willst, ja. Aber die haben sogar gebeichtet, dass sie sexualisierte Gewalt angewendet haben an Kindern.
Nee,
und
eher umgekehrt. Also es ist so gewesen, also so wie ich das verstanden habe, es ist rausgekommen, dass es sexualisierte Gewalt gegen Kinder gab. Das haben sie nicht freiwillig gebeichtet. Vielleicht auch, aber vor allem ist es rausgekommen in irgendeiner Kirchengemeinde. Und dann wurde gesagt, ach, der arme Mitbruder, ja, der hat ja eine Suchtproblematik oder ist kriegstraumatisiert. Was machen wir denn? Wir wollen doch unseren Mitbruder hier nicht verlieren. Ach, der braucht doch Vergebung, der Arme. Was ist, es ist ja ganz schrecklich für ihn gerade, dass er so ein Sünder ist. Ja, dieser arme Sünder, wir sind doch alle Sünder. Vor dem Herrn, ich sage das jetzt sehr ironisch offensichtlich, der muss einfach...
Wobei ich gar nicht weiß, ob das so ironisch ist, wenn ich mir das gerade so anhöre.
Wir sind doch alle Sünder und darum gibt es doch die Beichte. Und wenn dieser Bruder jetzt beichtet und das ernsthaft bereut und ich weiß nicht, 300 oder 300 Rosenkränze betet, dann ist ja wieder gut, ne? Dann wird ihm ja die Schuld vergeben. Also diese Beichte, die wurde... Natürlich nicht in allen Bereichen, nicht überall im Bistum, natürlich in den meisten Teilen nicht, aber die wurde benutzt einerseits, um sexualisierte Gewalt anzubahnen bei den Opfern und bei den Tätern wurde die gleiche Beichte benutzt, um sie zu entschulden, also um zu sagen, nö, dann ist ja alles wieder gut. Und das ist natürlich total krass. Das ist natürlich, also das ist natürlich für mich jetzt so eine der auffälligsten Sachen.
Ja, ist unfassbar. Man hätte auch sagen können, selbst wenn man jetzt nicht, was richtig wäre, Strafverfolgung machen würde, ne, und Kinderschutz und sagen würde, hier, da wird jetzt die Schweigepflicht gebrochen, hätte man ja sagen können, du pass auf, das wird vergeben. Wenn du Therapie machst und 20 Jahre im Archiv arbeitest und zeigst, dass das vorbei ist, keine Ahnung, dann wird dir vielleicht Gott in 50 Jahren vergeben oder so. Aber mit ein paar Rosenkränzen und Vater Unser das abzu...
Also manche mussten auch Therapie machen, so, dass und dann wurden auch die Gutachten der Therapeuten, wenn die dann festgestellt haben, dass diese Priester angeblich nicht pädophil waren und dann war okay, wenn sie nicht pädophil waren, dann ist es halt in Ordnung, wenn sie Kinder missbrauchen. Also so, ne, da ging es dann um die Neigung und nee, der hat keine pädosexuelle Neigung oder pädophil haben sie das genannt und dann...
Wichtig zur Erinnerung, nicht alle Täter, die Kinder missbrauchen oder sexualisierte Gewalt anwenden, sind zwingenderweise pädosexuell.
Genau.
Ja? Ganz, ganz wichtig.
Genau, und es geht ja wohl, also mir geht es und auch tatsächlich nicht, es gibt ja Menschen wohl, die eine pädosexuelle Neigung haben und die hoffentlich niemals Kindern was antun, weil sie wissen, was das für eine Scheiße ist. So, also...
Das kann man ganz einfach vergleichen damit, dass ein Mensch sagt, Mensch, ich hätte gerne viel Geld, oh, das wäre doch eine tolle Idee, eine Bank zu überfallen. So, aber wenn der Mensch sagt, keine gute Idee, ich lasse das besser, alles super. Und genauso ist es im Prinzip, wenn jemand merkt, da habe ich so eine Neigung, aber weiß, nee, geht gar nicht und das schön bleiben lässt, alles okay.
Ja.
Das gibt es und wenn das Leuten passiert, dann ist es wichtig, dass die da das für sich reflektieren, vielleicht auch irgendwo ansprechen und ich bin mir sicher, dass es da einige gibt, die wirklich sich dessen bewusst sind und auch auf gar keinen Fall sowas tun würden, weil die einfach wissen, dass das nicht geht.
Also von daher, es geht nicht primär um die Neigung, das ist nicht die,
überhaupt, ja,
sondern es geht
richtig
um die Taten. Und die Taten sind dann, ach, wenn er keine pädophile Neigung, pädosexuell, pädokriminell, wenn er keine pädokriminelle Neigung hat, dann können wir den ja wieder auf Kinder loslassen. Der hat aber vorher einfach Kinder sexuell missbraucht, ja. Und also solche Narrative werden da eben auch herausgearbeitet. So. Und das ist natürlich, also da muss man eben auch mal gucken, zum Beispiel, wo ich sage, ja, da gibt's auch wieder Überschneidungen im evangelischen Bereich, weil auch zum Beispiel gesagt wurde, ja, pädophil ist ja nicht so schlimm, die haben den Kindern nicht wehgetan. Und da haben wir im evangelischen Bereich einen ganz großen Vertreter dieser Schule, nämlich den Helmut Kentler, der, ich glaube, Professor für Sozialpädagogik oder Psychologie in Hannover war und immer wieder auch insbesondere von der Hannoverschen Landeskirche eingeladen wurde, gerne auch nach Loccum bis in die Nullerjahre und der öffentlich immer wieder Pädokriminalität verharmlost hat, indem er gesagt hat, wirkliche Pädophile lieben die Kinder und da geschieht nichts ohne die Zustimmung der Kinder und das tut denen gar nicht weh und das ist gut für die Kinder. Also sowas gibt es auch, das sind so Diskurse aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Das scheint es im katholischen wie im evangelischen Bereich gegeben zu haben. Ich vermute im katholischen Bereich nicht so sehr wie im evangelischen. Das ist stärker im evangelischen Bereich.
Naja, gewesen. Die haben da wahrscheinlich ein paar andere Sachen, die, aber ja.
Genau.
Es ist nicht so, dass die evangelische Kirche da besser ist. Das, denke ich, kann man so sagen.
Ja, also was heute nochmal ganz spannend war, war auch das Thema Anerkennungszahlungen.
Ja.
Das ist heute in der Pressekonferenz vorgekommen. Und da ist es auch so, dass das Bistum Osnabrück in der Vergangenheit einfach viel, 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 viel zu wenig gezahlt hat. Also ganz häufig sowas wie 5.000 Euro.
Und aber weißt du, was da, gibt es da Durchschnittssummen oder Höchstsummen oder
ja,
so ganz
ich glaube,
grob?
Die Durchschnittssumme ist, also und zwar ist es so, dass, also das liegt den Forschenden nicht ganz genau vor. Die wissen nur, dass es es gab Erstanträge im Bistum. Also Erstanträge waren die Betroffenen, die einfach irgendwann zum bestimmten Zeitpunkt so einen Antrag auf Anerkennung des Leides gestellt haben. Und dann gab es halt im katholischen Bereich nochmal eine neue Regelung, dass man nochmal einen Folgeantrag stellen konnte, weil die Ansprüche erhöht wurden von der Deutschen Bischofskonferenz.
Ah, okay.
Und die wissen nur insgesamt, wie viel Anträge vorliegen und wissen aber nicht, wie viele Erstanträge und wie viele Zweitanträge es gibt.
Okay, ja.
Und das ist jetzt im Gespräch gewesen heute. Darum, ich glaube, es war ungefähr so, dass mit den ganzen Anträgen zusammen ungefähr 1 Million ausgezahlt wurde und es gab ungefähr 100 Anträge. Das heißt, im Durchschnitt wurden pro Antrag ungefähr 10.000 Euro ausgezahlt.
Im Vergleich, Landeskirche Hannovers durchschnittlich 15.000 Euro.
Ja.
Und Diakonie, beide zusammen, ne? Beide zusammen durchschnittlich 15.000 Euro.
Es haben
okay,
aber
ist,
wohl,
das ist wenig.
Wohl
ja.
sehr wenige auch, also sowieso extrem wenige, wenn wir hören 100 Anträge, das sind Erstanträge und Folgeanträge. Also,
ach so.
Ja, das heißt, das haben echt wenig, also
im schlimmsten Fall 50.
Im schlimmsten Fall haben 50 Betroffene einen Antrag gestellt und die haben dann auch alle einen Folgeantrag gestellt oder was weiß ich, es haben 60 Betroffene einen Antrag gestellt und 40 von denen einen Folgeantrag oder sowas. Wir wissen das nicht genau.
Ist das auch Caritas oder ist das nur Kirche?
Das weiß ich im Moment nicht genau. Ich glaube, es ist
okay,
beides.
Okay, egal.
Aber jedenfalls.
Ja, dann wäre es extrem wenig. Ja.
Fand ich eine Idee sehr interessant, die geäußert wurde heute auf der Pressekonferenz. Mhm. Und das war, warum wartet man eigentlich darauf, dass die Betroffenen die Anträge selber stellen? Warum sagt denn die Kirche nicht, wir wissen, dass sie Betroffene waren, wir haben ihren Namen in den Daten und wir zahlen ihnen Geld aus? Also, weißt du, alle Betroffenen, die sich irgendwo gemeldet haben bei den Kirchen.
Ach so, also ich muss mich melden, aber ich muss den Antrag nicht stellen.
Nee, also dein Name ist bekannt. Klar, du musst irgendwie als Betroffener bekannt sein. Das ist ja klar.
Entweder,
die können ja
entweder
nicht
melde ich mich oder ich tauche auf, weil in einem anderen Fall herauskommt, ach Mensch, ich war auch betroffen oder so. Oder ich lege ein Urteil hin und die wissen, ich bin Betroffener, dann, dass sie einfach dann die Kohle zahlen, ohne dass da nochmal ein Antrag erfordert
wird. Also ich fand diese Idee so interessant. Und zwar kommt es wohl, also das hat so ein bisschen aus bestimmten Rechtsdiskussionen, zum Beispiel mit der Bahn. Wie ist es, wenn es eine Verspätung gibt?
Ja.
Also heute ist das mit der App ja relativ einfach, einen Antrag zu stellen, dass man zu spät gekommen ist. Also ist jetzt nicht so super schwierig. Aber eigentlich könnte man ja sagen, man weiß ja, dass alle Passagiere zu spät gekommen sind. Die Bahn weiß das ja, dass es dieses Versäumnis gegeben hat. Und da gibt es wohl so eine Rechtsdiskussion, ob es nicht eigentlich die Rechtspflicht der Bahn wäre, automatisch allen dieses Geld zu zahlen.
Genau, und ich könnte ja, wenn ich das will, freiwillig sagen, ich gebe meine Daten über die Bahn-App, sei mal weiter zum Zweck, dass mir was zurückerstattet wird. Ne? Und wenn ich das nicht will, muss ich halt einen Antrag stellen, aber das könnte man machen. Ich finde das ganz interessant. Mir ist ja gerade ein Fall aus der Evangelischen Kirche bekannt, da hat einer, wollte einer einen Folgeantrag stellen. Und der hat sich dann da gemeldet und dann hat man gesagt, ja, kriegen Sie was, müssen Sie unterschreiben. Und dann musste der Mensch einen kompletten neuen Antrag ausfüllen, 12 Seiten, 14 Seiten. Und der hat mir hinterher gesagt, er war komplett fertig, weil er sich mit was auseinandersetzen musste, wo er eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hatte. Und die ganzen Daten sowieso schon vorlagen. Ja. Insofern finde ich das eine sehr gute Sache, wenn man sagt, wir wissen doch, dass er betroffen ist, warum soll der einen Antrag stellen? Zack, zahlt die Kohle aus, finde ich sehr gut.
Also diese Idee einfach mal, ne, das, weil wir alle, ich kenne mehrere Personen, die seit Jahren es nicht schaffen, diesen Antrag auszufüllen. Ich habe selber, also das habe ich schon woanders gesagt, ne? Glaube ich, bei mir, die Datei auf meinem Computer ist unter Kotzbericht gespeichert, weil mir körperlich schlecht geworden ist, jedes Mal, wenn ich es aufgeschrieben habe. Warum sagt man eigentlich nicht, die Daten sind bekannt? So?
Ja. Oder also spätestens, wenn sie bekannt sind, dann wird gezahlt. Wenn sie nicht bekannt sind, gut, dann wäre es nicht verkehrt, wenn sich die Leute melden würden, gar keine Frage. Aber ja, dann warum nicht direkt zahlen? Ja,
also ich finde diese Idee einfach mal sehr spannend, diese Debatte mal reinzubringen. Ich bin da selber überhaupt noch nicht drauf gekommen, aber man ist dann halt nicht Bittstellerin, sondern sagt jemand, Mensch, wir wissen doch, dass hier riesiges Unrecht passiert ist und das Allermindeste, was wir tun können, ist zumindest, dass wir dir den Mindestbetrag bezahlen. Ja, und wir können dann im Gespräch nochmal gucken oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu gucken, ob du auch in eine andere Leistungsklasse sozusagen gehörst.
Gibt es da einen Mindestbetrag?
Nein, die Deutsche Bischofskonferenz hat ja vor mehreren Jahren auch mal das, was jetzt die EKD machen möchte, zwischen 5.000 und 50.000. Die Deutsche Bischofskonferenz, und das, ich weiß, das ist, also sagt aber mittlerweile, das war eigentlich zu gering. Wir müssen uns an gerichtlichen Urteilen orientieren, die es seitdem gegeben hat. Und das ist natürlich das Georg-Menne-Urteil, was im Juni 2023 gesprochen wurde, wo einem Betroffenen aus dem katholischen Bereich 300.000 Euro zugesprochen wurden. Genau. Und die katholische Kirche zahlt mittlerweile einfach mehr als dieses Geld. Darum ist es ja auch so peinlich, dass die evangelische Kirche erstmal diese 55.000, zwischen 5.000 und 50.000 wieder aufrollt. Also erstens ist es, was weiß ich, 5-6 Jahre später. Ja, das heißt, wir haben eine Inflation im Vergleich zu dem, was die DBK gesagt hat. Ja,
das stimmt.
Kann man mal einen Inflationsrechner geben, weiß nicht, 50.000 vor 5 Jahren sind jetzt 55.000 oder sowas. Oder 60.000?
Das eine Jahr hatten wir ja ordentlich Inflation, ne? Ja.
Genau, also man könnte es wenigstens inflationsanpassen, automatisch, wäre, finde ich, das Mindeste.
Naja, muss man auch gucken, was mehr zugesprochen wird, aber klar, ne?
Aber vor allem.
Dann müsste man sich an den echten Urteilen orientieren.
Ja, und das soll jetzt wohl die Tendenz der Deutschen Bischofskonferenz sein. Ich möchte die jetzt nicht so loben, weil ich auch, also ich glaube, auch katholische Betroffene da immer noch jede Menge Schwierigkeiten erleben und die allerwenigsten bekommen da irgendwie so viel Geld. Also das ist jetzt, aber es ist mal.
Mit Sicherheit.
Es ist mal so eine Orientierung, an der man sich orientieren könnte. Und wenn man EKD heißt, kann man sich auch daran orientieren.
Ja. Wir wollen hier absichtlich nicht sagen, sie ja auch. Ne? Das ist irgendwie, wäre das irgendwie nicht passend, weil man kann es ja sowieso nicht wieder gut machen oder bla 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 bla.
Genau.
Ja. Was gab es noch für interessante Sachen, aus denen vielleicht evangelische Gliedkirchen oder die EKD lernen könnte?
Also ich finde, man kann daraus total lernen, dass es sich lohnt, Forschungsteams zu beauftragen. Also nicht diese Ministudien, also was weiß ich, eine Wissenschaftlerin irgendwo und ein Jurist oder so. Dass es sich lohnt, dass strukturierte Betroffenenbeteiligung in den Forschungsprojekten von Anfang an drin ist, die man fördert und das natürlich auch finanziell gefördert werden muss, weil da entstehen Kosten, Reisekosten, Pauschalen für Arbeit und so weiter und so fort. Das finde ich ganz wichtig, weil ich wirklich die Sorge habe, dass die evangelische Kirche jetzt so ein paar Ministudien, wo es nicht besonders weh tut, irgendwie finanzieren wird, aber nicht diese großen. Also, dass da eine Kirchengemeinde und so weiter. Und hier, das zeigt sich eben gerade mit den Narrativen, wenn man auch eine genügend große Menge an Daten hat, an Erzählungen, an Berichten von Betroffenen, von Verwandten, von Kirchenmitgliedern, dann lassen sich diese Narrative und die Muster viel besser herausarbeiten.
Ja.
Und damit lassen sich auch Kontexte aufarbeiten. Also dieses wirklich zu sehen, ja, die Beichte, sowas ganz speziell Katholisches wurde so verwendet. Ja. Das ist einfach total gut, dass das sich so herausarbeiten
lässt. Das ist wichtig, ja. Und ich denke mal, die Beichte ist ja tiefer wurzelt im katholischen Glauben. Die wird man auch so einfach nicht wegbekommen. Aber man könnte ja jetzt genau sagen, okay, wie können wir denn eine Beichte kindgerecht gestalten und sicherstellen, dass die nicht für so etwas missbraucht verwendet wird. Ja. Ne? Genau, das wäre jetzt ja zum Beispiel ganz sinnvoll.
Mhm. Ja, und ich denke, es gibt ja auch also katholische Bewegungen wie jetzt den Synodalen Weg, die vielleicht setzen die sich auch genau dafür ein, dass es sowas gar nicht mehr gibt auf diese Weise. Also das könnte auch sein, die sind ja sehr revolutionär zum Teil, also die wollen ja auch...
Ja,
also
die Frage, wie toll der Papst das findet.
Ja, aber ja genau. Ja. Aber ich finde...
Nein, aber ich denke, ja, auch wenn man sagt, das gehört zum katholischen Glaube dazu, kann man ja sagen, dann kann man das ja trotzdem so gestalten, dass da ein Kinderschutz gegeben ist. Ist ja auch die Frage, ob das eigentlich so sinnvoll ist, dass ein Kind da so alleine rumbeichtet. Das wäre auch nochmal so eine Frage. Ne? Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das vom Bistum ausgegangen ist. Und nicht im Prinzip so eine Bischofskonferenz-Sache, weil das ist ja gerade in der evangelischen Kirche total die Tendenz, dass alles nur noch von der EKD gemacht wird in Bezug auf Aufarbeitung und Eigeninitiativen von den Gliedkirchen gar nicht gedacht, geplant oder sonst was sind.
Ja, wobei ich das jetzt auch aus dem katholischen Bereich gehört habe, dass sie auch genauso sagen, nee, wir warten da auf die DBK und sowas, also die Deutsche Bischofskonferenz. Das scheinen einfach, also die Überschneidungen, um sich vor Verantwortung zu drücken, sind, glaube ich, größer als die Unterschiede. Also
ja, gut, das ist möglich. Wäre so etwas, was man jetzt im Prinzip auch in der Landeskirche Hannovers bräuchte, sag ich mal, als Ergänzung
absolut,
zur Forumstudie?
Absolut. Ich finde, das ist sowas von, also wenn man einfach guckt, ne, welche Fälle kennen wir aus Hannover, die sind noch nicht zusammengetragen. Also, also die sind nicht offiziell zusammengetragen.
Nee,
und die
nicht
sind
offiziell,
auch nicht,
aber es gibt ja Leute, die machen sowas.
Es gibt Leute, die machen sowas, aber die brauchen eigentlich auch Zugänge in die Kirchenarchive zum Beispiel.
Ja, so sieht's aus.
Genau, Forschende brauchen Zugänge in die Kirchenarchive, die brauchen auch Zugänge in die Archive der Fachstelle, weil wir haben ja auch schon gelernt, dass die Fachstelle auch so, dass sich da Menschen melden und das sozusagen niemals zu den offiziellen Zahlen.
Es gibt keine Aktenführung.
Genau, es gibt keine Aktenführung.
Ja, es gibt keine Aktenführung, ja.
Ich finde das absolut, ich finde jede Gliedkirche müsste so eine systematische Aufarbeitungsstudie machen, wo in alle Akten geguckt wird. Und dann kann man auch, es ist ja immer noch, also im Moment habe ich ja den Eindruck, dass die evangelische Kirche versucht, diese Forumstudie zu diskreditieren. Also da werden ja immer komische Sachen über die Akten erzählt und sowas, die also meiner Einschätzung nach, wie ich dieses Forschungsprojekt mitbekommen habe, nicht stimmen. Und das wäre doch mal was, dass sie sagen.
Das stimmt auch nicht.
Nee, aber es wäre doch mal was zu sagen, ja, wir sind hier falsch, also das ist nicht gut gelaufen, da hat es Fehler gegeben, wir erkennen das an und jetzt macht jede Gliedkirche etwas, was auch spezifisch auf ihre Aktenlage und auf ihre Strukturen zutrifft. Und das macht dann die Bremer Evangelische Kirche als Minikirche, das macht die Reformierte Kirche als Minikirche,
das
machen
ja
Hannover und Bayern als riesige Landeskirchen, das machen Kirchen im Osten der Republik mit ihrer DDR-Geschichte, damit wir das spezifisch aufarbeiten können.
Auf jeden Fall.
Und wir gucken, was ist der Unterschied sozusagen da, wo Evangelien eher in der Minderheit sind? Was ist das, wo es einfach klar die Mehrheit ist, wie jetzt hier im Norden und Nordwesten? Ja, also da können wir so viel draus lernen. Und das wäre so eine Riesenchance.
Kann ich in der Studie von den 40 Betroffenen, gibt es da, sag ich mal, zu jedem Interview eine kleine Zusammenfassung oder zu jedem Fall so ein kleines Ding? Nee, das gibt's nicht.
Nee, das ist genau eben nicht gemacht worden, sondern es sind diese Gemeinsamkeiten herausgearbeitet worden.
Nur
was
die
es aber
nee,
gibt,
es hätte ja sein, ja?
Also erstens gibt es die Form, dass das alles auf einer Webseite dargestellt ist. Das heißt, es gibt nicht nur irgendwie PDF, 570 Seiten oder sowas, sondern es gibt eine sehr gut manövrierbare Webseite, die, wenn man jetzt Aufarbeitung Bistum Osnabrück, Uni Osnabrück, Abschlussbericht googelt, findet man das.
Ja.
Und da sind so Kacheln und da kann man sozusagen nach bestimmten Themen gucken. Und ein Thema ist, die sind auch neben diesen Narrativen, gibt's Einblicke. Und die Einblicke, das ist so eine besondere Erzählform. Das sind ganz kurze Geschichten. Also ich würde sagen, literaturwissenschaftlich nennen wir das manchmal auch Vignetten, aber egal. Wo so Situationen verdichtet erzählt werden. Also wie war das da beim Zeltlager, als der...
Genau, sowas meine ich. So kleine Ausschnitte, dass es eben nicht erkennbar wird, wo und wie und also wo und wer vielleicht, aber dass sich Betroffene wiederfinden, nur sie selbst wiederfinden. Aber auch von mehr, also die Berichte von mehr Personen eingehen, als wenn man da nur zwei Dinger aufschreibt oder so.
Also genau, und da können eben auch in einer Geschichte zum Beispiel, wenn es, also es gibt so einen Einblick von einem Kinderheim, wo dann immer so ein Pfarrer oder Kaplan oder so ankommt, der da mit irgendwelchen Jungs baden geht oder sowas. Mhm. Und da sind, also da sind natürlich in manchmal in so eine Geschichte, in so einen Einblick auch, so wie ich das verstanden habe, manchmal auch mehrere Berichte eingeflossen, die dann einfach so kondensiert wurden. Ja. Also und das sind sehr berührende Geschichten. Also diese Einblicke, ein Einblick ist von einem Jugendlichen, 16-Jährigen, der wohl auch sehr große Schwierigkeiten mit dem Lernen hat. Also das scheint irgendwann, also wirklich länger her zu sein, 50er, 60er Jahre, aus dem Kinderheim in eine Pflegefamilie gegeben wurde, dort ganz fürchterlich leben musste und unheimlich viel arbeiten musste. Also ganz schrecklich. Und der sich an den Pfarrer gewandt hat, weil er Hilfe wollte. Und der Pfarrer hat ihn, und zwar weil er baden wollte. Und dann durfte er im Pfarrhaus baden. Naja, und da können wir uns denken, was passiert ist. Leider. Und der Pfarrer hat ihn immer wieder hingehalten. Und man weiß das ja gar nicht, ob dieser Junge, ob der jetzt eine Lernbehinderung hatte oder ob der einfach durch die Umstände einfach auch nicht so gut mitgekommen ist, ob der eine Leserechtschreibschwäche hatte. Das ist also in alles Zeiten, wo niemand solchen, wo Kindern einfach nicht geholfen wurde, wenn sie nicht funktioniert haben. Und wo aber diese Schwächen, die dieser Mensch zu dem Zeitpunkt hatte, dieses Kind, dieser Jugendliche, einfach von allen ausgenutzt wurden. Und also das sind Geschichten, da, also da möchtest du, weiß ich nicht, eine Zeitreise machen und einfach allen Erwachsenen in die Fresse hauen. Entschuldigung, das ist
ja, das fürchterlich. Ist ja auch hier Esdorf gerade, ne? Irgendwie, dass es früher so selbstverständlich war, Heimkinder auszubeuten oder dass die Kinder in Pflegefamilien einfach auch ja Arbeitskräfte für so eine Familie waren, ne? Reinigungskräfte, was weiß ich. Das ist vollkommen selbstverständlich gewesen. Das ist unfassbar einfach, dass man da die Menschen, die schon einen schweren Start haben, weil keine Familie oder keine geeignete Familie, das ist sowieso schon doof, ne, dass die dann auch noch ausgenutzt wurden.
Und teilweise, du sagst keine geeignete Familie, manchmal hatten die natürlich zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die sie total geliebt hat, die aber vielleicht arm war. Ja, also das, ja, ne, die hatten vielleicht eine liebevolle Mutter, aber die wurde einfach schlecht dargestellt und dann wurden diese Kinder dieser Mutter weggenommen, anstatt die Mutter finanziell zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Familie Kohlen hatte oder sowas, ja. Ja, und
weil die Mutter vielleicht durch Sexarbeit versucht hat, Geld reinzubringen, hat man gesagt, nee, dann gar nicht.
Ja, oder auch, was weiß ich, die ist, vielleicht musste die auch einen anderen Job machen, also wo sie einfach nicht immer zu Hause sein konnte, weil es einfach wahnsinnig schwer war, als Frau irgendwo einen Job zu haben.
Ja, ohne Ausbildung, was weiß ich, ja.
Und dann hat sie die Kinder mal 2-3 Stunden alleine gelassen oder auch nicht, aber es gefiel einfach irgendwem nicht und die haben halt entschieden, diese Kinder müssen da raus. So.
Oder uneheliche Kinder.
Genau. Naja, und also ich finde ja immer, also wir wissen ja zum Beispiel im evangelischen Bereich, im Bereich der Landeskirche Hannovers, hat es ja auch viele solche Kontexte gegeben. Ich habe von Frauen gehört, die in Wäschereien arbeiten mussten. Wir wissen von der Diakonie Freistadt in der Nähe von Bremen auf dem platten Land. Das war Zwangsarbeit. Und
das war Zwangsarbeit.
Die Menschen, die später Anträge gestellt haben, haben ja nicht einmal das Geld bekommen, was ihnen als Arbeitslohn zugestanden hätte, wenn wir Mindestlohn anlegen würden.
Ja.
So, an denen ist sich bereichert worden. Die waren 14, 15, 16, 17 oder vielleicht auch noch bis sie 21 waren oder sowas, weil man ja bis...
Die haben Schwerstarbeit geleistet, ohne Arbeitsschutz, nicht 8 Stunden, sondern viel, viel mehr. Da gab es keine Zulage für Dreck, Staub und Lärm. Kassiert wurde wie in einem Wirtschaftsunternehmen. Ja.
Also und das, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also es hat einfach unglaublich viel Unrecht gegeben und es wurden dann, also das hat sich eben in diesem Osnabrücker Bericht gezeigt und da bin ich mir einfach sicher, dass das in anderen Kontexten genauso ist. Die Schwäche, das Ausgeliefertsein, die Vulnerabilität dieser Kinder und Jugendlichen, die wurde dann auch noch von den Tätern ausgenutzt.
Ja, das wäre schön, wenn wir sowas auch in der evangelischen Kirche hätten, jetzt so im Anschluss an die Forumstudie, weil ich habe schon den Eindruck, die Forumstudie wird jetzt schlecht geredet. Dann wird jetzt einmal mithilfe von BEFO bei der EKD-Synode einmal irgendwas durchgedrückt und dann wird gar nichts mehr gemacht.
Ich setze wieder einen Marker. BEFO, das Beteiligungsforum, das ist eine Geschichte, die die evangelische Kirche organisiert, wo ein paar Betroffene auch drin sind, die jetzt alles aufarbeiten sollen. Und diese Betroffenen sind von der Kirche ausgewählt worden. Und das wird immer so gesagt, wir lösen jetzt alles mit dem BEFO. Die ganze Problematik von 20 Landeskirchen und Diakonien soll jetzt alles
machen
mit
jetzt
dem...
Machen jetzt 8 Betroffene, genau. Und die sind von der Kirche ausgewählt und arbeiten zum Teil auch noch bei der Kirche. Ja, das,
genau. Ganz schön viel Last auf den Schultern dieser Menschen.
Nett ausgedrückt ist das so. Genau. Und das ist einfach, glaube ich, die Tendenz so ein bisschen. Ne? Ach Mist, jetzt habe ich die blöde Forumstudie. Komm, jetzt mit BEFO einmal irgendwas durchdrücken und danach passiert nichts mehr. Dann ist es gegessen. Und genau das ist der falsche Weg, sondern die Forumstudie war ein Anfang. Ja, die Spitze der Spitze. Und jetzt würde es genau richtig sein, mit so einer Studie weiterzumachen. Ganz egal, was die EKD sagt. Und man könnte jetzt gucken, was ist da in Osnabrück gut gelaufen. Mhm. Das gleiche Ding einfach nochmal größer nehmen. Und dann könnte man sich sicher sein, dass man auf jeden Fall den Erfolg, den es jetzt da in Osnabrück gab, auch hätte und vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen könnte. Man kann ja aus den Sachen lernen, die gut laufen.
Ja, man könnte zum Beispiel einfach mal beim Osnabrücker Projekt anfragen. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, die Hannoversche Landeskirche aufzuarbeiten oder die Hannoversche Diakonie?
Lass mich raten, das ist noch nicht passiert.
Nicht nach meinem besten Wissen. Also könnte man einfach machen.
Ja, aber ich glaube, bevor die evangelische Kirche bei den Katholiken anfragt, da...
Das ist die Uni Osnabrück. Die ist einfach eine Universität. Die ist nicht katholisch, die ist nicht evangelisch. Das ist eine ganz normale staatliche Universität. Da könnte man einfach mal anfragen. Man kann auch woanders anfragen, also das muss jetzt nicht dieses Team sein, aber das ist sogar im Bereich der Hannoverschen Landeskirche, also da sind die Wege nicht lang.
Hm.
Ja.
Na gut, fand ich sehr interessant, deinen Bericht, auch wenn es etwas einen Fokus auf die katholische Kirche oder das Bistum Osnabrück gesetzt hat, gibt es da, finde ich, viele Punkte, aus denen die Landeskirche noch was lernen könnte.
Ja, ich finde, wir können einfach alle immer nur lernen, wenn wir auch über den Tellerrand schauen. Am Ende sind die Ähnlichkeiten größer als die Unterschiede.
Ja, und das Leid, was die Betroffenen erfahren haben, das ist sowieso das Gleiche, vollkommen egal, ob katholisch oder evangelisch, denn die Betroffenen, die waren meistens Kinder oder Jugendliche und die haben sich das sowieso nicht ausgesucht, welcher Religionsgemeinschaft sie denn nun angehören müssen. Wunderbar.
Ja.
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Ja, danke für alle, die zugehört haben. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.